Für einen Prediger des Evangeliums ist es ganz besonders, am Pfingsten zu predigen. Damals war das die Pressekonferenz in Jerusalem. Pfingsten ist eine Pressekonferenz mit dem Pressesprecher Petrus, der die großen Taten Gottes erzählte, was an Karfreitag, an Ostern, an Himmelfahrt geschehen ist und jetzt in Kraft gesetzt ist, dass es keinen anderen Namen gibt unter dem Himmel, wo Menschen können gerettet werden als im Namen Jesu. Ab diesem Moment ist das in Kraft gesetzt. Und dieser Name Jesus muss weiterhin in Kraft kommuniziert und verkündigt werden. Viele denken, Pfingsten ein religiöses, kirchliches Fest, aber das war damals in der großen Öffentlichkeit in Jerusalem, als Petrus aufgestanden ist und diese Wahrheit verkündigt hat. Und die ist eingeschlagen bei sehr vielen Menschen. Bevor ich zur Predigt komme, kommt mir jetzt in den Sinn, damals kamen ja 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben. Und Missionswissenschaftler haben ausgerechnet, wisst ihr, wie viele Menschen heute weltweit pro Tag zum Glauben kommen? Es sind 3000 Menschen pro Stunde. 24 Mal gibt es 72.000. Ja, die Welt ist schon groß, oder? Schweiz ist nicht das größte Land. Und wir sind in Europa etwas in Verzug mit diesen Zahlen, aber es darf uns nicht verrückt machen. Es muss uns in eine Dankbarkeit hineinführen, dass das Wort des Evangeliums läuft und dass es Erweckungen gibt auf dieser Welt, wo die Zeit reif ist. Und wir sind daran, in kleinen Schritten mit dem Heiligen Geist auch Land einzunehmen, dass Menschen auch diese Wahrheit entdecken. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Es war ja vor einiger Zeit Muttertag und einer unserer Söhne hat der Mutter Pfingstrosen, dieses Jahr ist ja alles nahe beieinander, gebracht. Und einige waren schon die Knospen offen, schöne Blüte, andere waren noch schön zu. Und es reizt einem so richtig, diese, die noch zu sind, diese Knospen irgendwie von Hand aufzumachen. He? Also habe ich die anderen ein wenig provoziert. Ich habe es nicht gemacht, aber immer wieder versucht. Und letztens hatten wir Hauskreis bei uns und dann war eine Frau da, die hatte gesagt, ja, die anderen, die werden vermutlich nicht mehr aufgehen, oder? 3, 4 waren schon ganz groß und 3, 4 waren einfach noch ganz zusammen. Eine Pfingstrose. Vielleicht gibt es unter uns auch Pfingstrosenchristen. Wir sind ja ganz unterschiedlich unterwegs. Die einen sind schon offen, aufblühen, andere sind noch schüchtern zusammen, Knospenchristen. Und jetzt hat meine Frau diese 3 anderen Blumen, wo die Knospen noch zu sind, in die Badewanne gelegt. Aber nicht nur ohne Wasser, sondern sie hat gewusst, etwas temperiertes Wasser, dieses Wasserbad in der Badewanne, die Blume reingelegt. Und gestern hat sie mir gesagt, Erwin, komm schnell. Und da war sie ganz außer sich ins Badezimmer. Ich dachte schon, was ist da geschehen? Und dann sagte sie mir, schau mal in die Badewanne. Die sind aufgegangen. Gell? Und die Bibel braucht das Wasserbad im Wort. Das ist das Geheimnis. Das Wasserbad im Wort, das wir uns da reinlegen, hat eine ganz vielseitige Wirkung, dass wir nicht Knospenchristen bleiben, sondern aufgehen, blühen, Frucht tragen. Da sind wir schon ganz im Thema und wir kommen jetzt dann an diesem Wasser, auch rein äußerlich hat es viel Wasser gegeben, wir kommen jetzt auch während dieser Predigt vom Wasser eigentlich nicht mehr ganz los. Und das ist auch gut. Sonst ist diese ganze Frage mit dem Heiligen Geist viel zu theoretisch und viel zu abstrakt. Man kann ja auch nicht in einer Badewanne ohne Wasser schwimmen lernen. Gell? Man kann einen Kurs besuchen, wie man schwimmen lernt, aber man kann es nur lernen im Wasser. Und da muss ich natürlich bis hier hoch reinstehen und dann anfangen zu drehen. Und Ich lese jetzt einen Text aus Hesekiel 47, der erste Teil, und im zweiten Teil der Predigt kommt noch der andere Teil dazu. Ein prophetisches Wort aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 47. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und sieh, da floss ein Wasser unter der Schwelle des Tempels in Richtung Osten heraus, denn die vordere Seite des Tempels zeigte nach Osten. Und das Wasser lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar nach Süden hin. Und er führte mich hinaus zum Tor nach Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor in Richtung Osten. Und sieh, das Wasser sprang von der rechten Seite heraus. Und der Mann ging hinaus nach Osten und hatte die Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, so dass es mir bis an die Knöchel ging. Und er maß 1000 Ellen, 500 Meter, und führte mich durchs Wasser, so dass es mich bis an die Knie ging. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, so dass es mir bis an die Lenden ging. Da machte er noch 1000 Ellen und es wurde so tief, dass ich nicht mehr stehen konnte. Denn das Wasser war so hoch gestiegen, dass man darin schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht durchschreiten konnte. Und er sagte zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Fortsetzung folgt doch noch in diesem Abschnitt Hesekiel 47. Diese Vision von Prophet Hesekiel, einige hundert Jahre vor Christus, beschreibt, wie nach der Gerichtszeit die Herrlichkeit Gottes in den neuen Tempel zurückkehrt. Und aus diesem Tempel strömt das lebensspendende Wasser hervor. Als ein Tempel nicht einfach aus toter Materie, sondern da ist etwas Lebendiges. Eben Wasser. Lebensspendend. Wir können ohne Wasser nicht leben, auch geistlich. Und die Frage ist hier erlaubt: Was stillt den Lebensdurst von uns Menschen wirklich? Was belebt uns? Wie können wir als Knospenchristen blühende Christen werden? Ohne dieses Ja Gottes zu mir, zu uns, zu unserer Welt können wir nicht leben, gleichen wir einem ausgetrockneten Bachbeet. Und nur hier das Erste: Jesus ist der neue Tempel, die Quelle des Lebens, die Quelle lebendigen Wassers. Nicht abgestandenes Wasser, sondern sprudelndes Quellwasser. Viele interpretieren diese Hesekiel-Tempelvision als einen mehr oder weniger detaillierten Bauplan für einen späteren Tempel. Das Neue Testament lenkt den Blick aber auf eine andere Art von Erfüllung, nämlich nicht in Form eines Gebäudes. Oft denken wir sofort beim Stichwort Tempel an Gebäude. Sondern diese Vision denkt, will uns hinführen zu einer Gestalt, zu einer Person. Wir müssen die Bibel schon richtig auslegen, sonst ziehen wir falsche Schlüsse und geraten in Sackgassen hinein. In Hesekiel 47 ist der Tempel, in den Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt ist, die Quelle lebendigen Wassers. Und Herrlichkeit, das sind ja alles so Sammelbegriffe, ist die Liebe Gottes, ist die Kraft Gottes, ist die Wahrheit Gottes, ist das Licht, die Gegenwart Gottes gemeint mit diesem Wort Herrlichkeit. Und in Jesus Christus, als er aufgetreten ist als Sohn Gottes, hat er bei der religiösen Elite seine Vorstellung gemacht und ihnen gesagt: Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die waren so in den Tempel vernarrt, dass alles, was geschieht, in diesen Räumen geschehen muss. Hat er hingestanden und gesagt: Hier ist Größeres als der Tempel. Das hat die von den Socken gehauen. Jetzt kommt da ein Mensch und sagt: Hier ist Größeres als der Tempel. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Sein Name sagt es uns: Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist umgezogen. Sein Geist wohnte in und auf Jesus Christus. Wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voll Gnade und Wahrheit. Das ist der Inbegriff der Herrlichkeit Gottes, die Person von Jesus Christus. Und dann hat er ihnen gesagt, ja, wir haben 46 Jahre an diesem Tempel gebaut, und er sagte ihnen dann, ich will den Tempel in 3 Tagen wieder aufrichten. Das war eine gewaltige Auseinandersetzung. Da sprach er vom Tempel seines Leibes, was sich in seiner Auferstehung erfüllen sollte. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber die waren so verhaftet in ihrer Religion und ihrem Denken, was der Tempel anbetrifft. So hat er sich Menschen, die am Leben verdursten, als der wahre Durstlöscher angeboten. Und dieser Tempel war plötzlich nicht mehr starr, sondern mobil. Er hatte Füße und Hände und Augen und Ohren. Das ist eine ganz neue Ausstattung der Genialität Gottes. Und wir sind die Fortsetzung. Aber wir setzen das nicht fort, sondern gehen wieder ins Alte irgendwo zurück, das nichts mehr bringt. Also, Jesus sagte dann, wenn du dürstet, der komme zu mir und trinke. So hört Jesus auch heute unseren SOS-Ruf, gerade wenn du dir vorkommst wie der Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Viele kommen sich so vor wie Platzhirsche, die haben alles im Griff und kontrollieren alles. Aber Jesus empfangen kann man nur, wenn ein Mensch seine Bedürftigkeit, seine Ausgetrocknetheit spürt, wie ein Hirsch, der kein Wasser mehr trinken konnte. Wenn es bei dir auch so ähnlich ist, dann bist du auf gutem Weg, zur Quelle zu kommen. Die samaritische Frau am Jakobsbrunnen sehnte sich nach was? Nach Liebe, nach Annahme und Geborgenheit. Sie versuchte, diese Sehnsucht in Männerbeziehungen zu stillen. Aber das ging immer nur für eine bestimmte Zeit gut, und dann ging alles immer wieder in die Brüche. Und jedes Mal war etwas von ihr selbst auf der Strecke geblieben. Und als Jesus ihr begegnete, ist er ihr nicht mit dem moralischen Zeigefinger begegnet, sondern er hat gewusst, sie hat ihre innersten Bedürfnisse auf eine andere, auf eine falsche, verkehrte Art gestillt. Und Jesus hat das richtige Angebot. Sie diskutierte mit ihm und hörte ihm zu, und er sagte ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Einige kennen sicher diese Geschichte. Am Jakobsbrunnen, historisch, religiös, aber Jesus ist die Quelle, das Wasser. Jesus ist diese Gabe Gottes. Er teilte ihr alles mit, was sie zum wirklichen Leben brauchte. Und so ist es auch heute, der Moment, wo du dich ihm anvertrauen kannst, mit allem, was dich umtreibt und belastet und alles, was schon kaputt gegangen ist. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Wo du aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen kannst, bringt er dich auf die Beine. Sein Wasser hat reinigende Kraft und spült allen Schmutz weg. Da sind wir auch am Bad, am Wasserbad des Wortes, das Bad der Wiedergeburt, das reinigende Kraft hat durch das Wort Gottes. Er sagt aber auch, und trinke. Er nimmt nicht alles weg, spült nicht einfach das alles so weg, das macht er, aber er sagt dann, wenn du alles weggegeben hast, an ihn gegeben hast, und jetzt trinke. Zapfe diese Quelle des lebendigen Wassers an, und dein Leben wird zu einem Brunnen, der in das ewige Leben quillt. Ist es bei dir zu diesem Zusammenschluss an das Wasserreservoir Gottes schon gekommen? Bist du bei ihm angezapft, verbunden, angeschlossen? Johannes erklärt in seinem Evangelium, dass das lebendige Wasser, das Jesus anbietet, der Heilige Geist ist. der allein lebendig machen kann und den die empfangen, die an ihn glaubten. Der Heilige Geist, der vom erhöhten Christus gesandt wurde, löscht den Durst und gibt dir das ewige Leben. Wer durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus vereint ist, bildet eine neue Schöpfung. Das Alte, das Leben ohne Gott ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Diese neue Verbindung zu Jesus ist diese neue Geburt und diese neue Schöpfung, diese neue Verbindung mit Gott. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, sind wir auch Gottes Tempel. Und das individuell, so wie du da sitzt, und auch gemeinschaftlich. Paulus muss ja Nachhilfeunterricht geben, dann in Korinth und sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wir sind alle so programmiert, dass wir oft wieder ins Alte zurückgeraten und aus eigener Kraft das neue Leben bewerkstelligen möchten. Er musste ihnen helfen, ist etwas Neues geworden. Und mit Jesus hat die Erfüllung von Hesekiel 47 bereits begonnen und sie wird fortgesetzt, indem er mit uns seine Gemeinde baut. Viele rechnen ja das auf, dritter Tempel und dann genauso Erfüllung und so weiter, sie sind absolute Spezialisten, aber die werden dann noch Überraschung erleben. Das heißt, es hat mit Jesus diese neue Dimension eingesetzt. Und durch uns und mit uns will er Gemeinde bauen. Der Heilige Geist bestätigt, wenn wir nahe an ihm drin und dran bleiben, werden von uns Ströme lebendigen Wassers fließen, so wie die Schrift es sagt. Also, Tempel, eine Person, Jesus, lebendiges Wasser. Dann das zweite. Wie kann ich Gottes Lebensstrom in diesem Lebensstrom bleiben? Anfänglich ist dieser Strom, von dem wir gelesen haben, der vom Tempel kommt, nur ein Bächlein. Der Strom wird tiefer und tiefer, nach 1000 Ellen, so 500 Meter, ist er noch knöcheltief, dann geht es wieder 500 Meter, dann ist er knietief, dann hüfttief und dann kommt die Phase, wo sie nicht mehr aus eigener Kraft durch dieses Wasser waten können, sondern sie müssen jetzt schwimmen. Für die, die das noch nie so erlebt haben, dann schlage ich vor, dass sie einfach ins Alpamare gehen. Und dann so in einem Sprudelbad rein, wo dann die Strömung zunimmt und du dich diesem Wasser anvertrauen musst. Das ist ein ganz spezielles Gefühl, he? Für alle die, die vor allem in ihrem Leben und auch geistlich alles unter Kontrolle haben. Das wäre eine gute Erfahrung, das zu erleben, rein äußerlich mal. Was hier der Prophet uns zeigt, ist ein fantastisches Bild. Der Geist Gottes wird nie weniger, kann nie verbraucht werden. Er nimmt zu und führt uns zur Fülle. Pädagogisch ganz weise hier ausgedrückt, schrittweise, dass wir es nachvollziehen, dass wir hineinkommen, nicht überfordert sind. Das ist die Pädagogik des Heiligen Geistes. Nicht ein Ereignis und dann hast du für immer. Das ist ihr Lehre, ihr Ding, so etwas. Aber wichtig ist hier, dass wir hier sehen in der Schrift, wenn dann Ströme lebendigen Wassers fließen sollen, müssen wir auch der Schrift gemäß da hineinkommen und hineinwachsen. Die Frage ist, bin ich schon in diesem Strom Gottes? Der Strom ist zuletzt so gewaltig, dass er am Ende sogar das tiefe Loch, wenn man das von Jerusalem mal rein topografisch anschaut, dann zum Toten Meer runtergeht, das ist ja 300 Meter unter Meereshöhe, ausfüllen und verwandeln kann. Also es ist ein Bild, das ihr seht, der Tempel und dann der andere Gegensatz, das tiefste Loch dieser Erde, das Tote Meer, kommt dieser Wasserstrom hinein und das, was tot ist, wird lebendig. Das ist eigentlich die Botschaft. Und so gehen wir für Schritt diesem Geheimnis auf die Spur. Also wir sehen hier im Vers 3, heißt es, und führte mich durchs Wasser, so dass es mir bis an die Knöchel ging. Das kann man irgendwie ertragen. Hier knöcheltief, das ist ein Bild der Geistergnade und der Kindschaft. So fängt alles eigentlich an beim Christwerden und ist der Startschuss auch fürs Christsein. Dabei muss ich ins Wasser hineinsteigen, nicht am Uferrand sitzen bleiben, Zöckli ein bisschen ausziehen, auf die Seite legen und dann ein wenig am Ufer mit den Füßen, die Füße ein wenig netzen und dann kann ich wieder weggehen und wieder an die Tagesordnung übergehen. Nein, es heißt hier, ist ein Bild für den Anfang des christlichen Lebens. Ich nehme den neuen Stand als Kind Gottes ein. Ich muss hineintreten. Es folgen dann konkrete Schritte, die mein Wachstum fördern und mich voranbringen. Aber dieses Hineinstehen bis zu den Knöcheln, das ist der erste Schritt zum Christwerden. Dann die nächsten 100 Ellen, da kann man diese Erfahrung machen mit diesem Wasser- und Pegelstand. Und dann kommen wir tiefer, knietief, der Geist des Gebets. Ich lerne durch den Geist des Gebets mit Gott reden. Vorher war ja tot. Jetzt kann ich mit ihm reden. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Ich bleibe in der Nachfolge ein Bittender und ein Empfangender und ein Gebender. Vielleicht kann man sich gut mal eine Struktur merken, nebst dem Unser Vater ist eine sehr gute Gebetsstruktur, das Abba, der Geist der Kindschaft, ruft Abba, lieber Vater. Abba, anbeten, Gott Komplimente machen, ihm sagen, wer er ist für dich. B, bedanken, wie vorher in der Gebetsgemeinschaft, dass er für alles Mögliche anfängt zu danken. Dann das zweite B, bitten, da wo du Bedürfnisse hast. Und Abba, Anliegen in der Fürbitte, das heißt Anliegen von anderen Menschen vor Gott bringen. Abba ist dieser Geburtsschrei und auch Gebetsschrei. Und da geht es noch einmal tiefer. Hüfttief, der Geist der Demut, da müssen jetzt einmal die Frauen hinschauen, die Männer dürfen auch hinschauen, das ist das Aquafit, gell? Ein Akt der Demut, so etwas. Hä? Aber wenn sie unter sich sind, ist es sicher lustig. Hä? Also das Wasser steigt dann bis zu den Lenden. Ich umgürte meine Lenden mit dem Geist der Demut. So werde ich befähigt, Gott und Menschen zu dienen. Ich bin nicht mehr der Wichtigste, sondern Gott ist der Wichtigste, der Nächste und er kümmert sich auch um mich selber. Geist der Demut. Es geht immer tiefer hinein. Und ohne Demut kann man nicht dienen. Dann gehen wir hier noch weiter, nach 500 Meter. Wir gehen jetzt in relativ wenigen Minuten da durch. Brusttief, der Geist des Glaubens. In uns steckt der Geist des Unglaubens, dass man oft nur das glaubt, was man sieht und kontrollieren kann. Aber der Geist des Glaubens sieht auf die Möglichkeiten Gottes und auf die Verheißungen Gottes. Es ist eine Befreiung von diesem problemorientierten Lebensstil zu einem lösungsorientierten Lebensstil aus dem und mit dem Wort Gottes. Ich werde geführt durch den Geist des Glaubens, indem ich mich ihm anvertraue. Ich schwimme und werde von der Strömung getragen. Meine eigene Kraft nimmt ab und seine nimmt zu. Das Kind hat Vater verschwiegen. Das ist ein ganz neues Gefühl, eine neue Erfahrung. Aber das ist der Geist des Glaubens. Ich glaube, darum rede ich. Dieser Geist des Glaubens befreit mich auch von einer übertriebenen Menschenfurcht. Dass man über alles Mögliche sprechen kann vor und mit Menschen, aber über Jesus macht man keinen Pieps. Da kannst du noch viel Kurse besuchen über den Heiligen Geist, da machst du immer noch nicht Pieps. Du musst es lernen, Erfahrungen machen. Und vielleicht trinkst du auch noch ein wenig Wasser dann dabei und verschlückst dich. Und es gibt Komplikationen, aber dafür ist dann die Gemeinschaft der Mitbrüder und Schwestern da, die dir helfen und sagen, ja, ich habe auch schon einen letzten Schluck gehabt, gell? Wir müssen hier viel praktischer ans Werk gehen. Hast du Angst, du könntest die Kontrolle über dein Leben verlieren? Es geht mit ihm mutig vorwärts, dorthin, wo sein Strom dich hinführt. So ist es wichtig, dass ich loslasse und mich selber dem Kommando des Heiligen Geistes, und das ist niemand anders als der Stellvertreter von Jesus Christus, dass du Kommando ihm übergibst. Ich muss diese neuen Prinzipien, die nun in der Nachfolge Jesu gelten, kennenlernen, und ich muss sie einüben. Wie sogar das Schwimmen. Einüben, und dann kann ich auch Autorität ausüben. Einüben und dann auch ausüben. Das ist Jüngerschaft. Und so wie ich beim Schwimmen meine Hände nicht in die Hosentaschen stecken kann, soll ich sie zu Gott hinstrecken. Also hast du jemanden schon gesehen, der schwimmt und hat die Hände in den Hosentaschen? Ich glaube, es gibt gar nicht so große Hosen. Es gibt schon große Hosen und dann gibt es so Taschen. Aber für das Schwimmen ist es dann schon nicht so positiv. Also wir merken das. So soll ich sie ausstrecken und von seiner Gnade nehmen und sie wieder weitergeben. Diese Bewegungen sind wichtig. Der Geist Gottes will uns damit zeigen, wie wir den Weg vom Minimum ins Maximum hineinkommen. Hesekiel 47 zeigt uns den Weg des Minimums, knöcheltief, ins Maximum hineinzuführen und sich ihm anzuvertrauen. Und noch das Dritte. Gott will mit uns und durch uns Menschen erneuern. Er hat es zuerst auf dich und mich abgesehen, und wenn er sein Werk an uns tun kann, möchte er es auch durch uns an anderen tun. Wir sind da beteiligt. Der Strom Gottes expandiert und zeigt Wirkung. Und so lese ich hier noch die weiteren Verse, Hesekiel 47, es ist eine sehr gute Pfingstlektüre heute, das noch einmal dann zu lesen, aber ich lese es ganz bewusst, weil der Glaube kommt aus der Schrift und Ströme sollen fließen, so wie es die Schrift sagt. Vers 6, dann führte er mich wieder zurück zum Ufer des Flusses, und sieh, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten, und er sagte zu mir, diese Wasser fließen nach Osten in die Ebene hinab und münden ins Meer, und wenn es ins Meer geflossen ist, dann soll sein Wasser gesund werden. Tote Meer. Ja, alles, was dort lebt und webt, wohin diese Ströme kommen, das soll leben. Und es wird sehr viele Fische geben und alles soll gesund werden und leben, wo dieser Strom hinkommt. Und die Fischer werden am Ufer stehen, von Engedi bis nach Engelaim wird man die Fischernetze auslegen, denn es werden dort sehr viele Fische von aller Art sein, genau wie im Mittelmeer. Aber die Teiche und die Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern zur Salzgewinnung bleiben. Und an demselben Strom am Ufer auf beiden Seiten werden allerlei Früchte, also fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Sie werden alle Monate neue Früchte tragen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Und ihre Frucht wird als Speise dienen, und ihre Blätter als Arznei. Ersten 12 Verse, Hesekiel 47. Da wachsen plötzlich Bäume mitten in der Wüste. Neuer Lebensraum für Menschen entsteht. Das Tote Meer ist erfüllt von Leben. Die Not der Menschen ist geheilt. Die Welt ist verwandelt. Welch ein Wunder! Gottes Ziel ist nicht einfach immer nur die Gemeinde. Gottes Ziel ist diese Welt, sprich Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wir dürfen nicht zu viel in das investieren, was wir im Himmel auch noch tun können. Sprich Anbetung. Was wir jetzt noch tun können, ist Menschen, die Gott nicht kennen, zu sagen, wie sie Gott kennenlernen. Und deshalb hat die Evangelisation, das Missionarische, immer Vorrang. Das andere können wir im Himmel nicht mehr tun. Aber jetzt sind wir noch unterwegs. Gottes Strom bringt Leben. Der Heilige Geist macht lebendig. Und deshalb an der ersten Pfingsten war die Auswirkung des Heiligen Geistes eine missionarische Auswirkung und eine gemeinschaftsbildende Auswirkung. Die haben Buße getan, umgekehrt, nicht um sich geschlagen, sondern in sich geschlagen und haben gemerkt, dass sie schuldig geworden sind, weil sie ohne Gott und an Jesus vorbeigelebt haben. Dafür müssen wir neu beten, dass der Geist der Demut und der Buße um sich greift. Und da will uns der Heilige Geist helfen. Am Pfingsten wurden durch den Geist Gottes der neue Tempel, die Gemeinde, aus der Taufe gehoben. Und wir sollen nach Jesaja 58 dieser Vision nachleben, wo es heißt, wir sollen sein wie ein bewässerter Garten, dem es nie an Wasser fehlt. Hier jetzt noch ein paar abschließende Worte zu diesem Text, den wir gelesen haben. Seine Kraft bewirkt Heil und Leben. Ich war schon zweimal dort am Zeitung lesen. Dort mehr ein Bild. Am tiefsten Punkt, wo alles Leben erstorben ist, in Sodom und Gomorra, ein Bild des Gerichtes über die Sünde des Menschen, da wo der Tod regiert, soll Leben entstehen. Das ist die prophetische Botschaft. Es ist unser Auftrag, geistlich tote Menschen zum Leben zu erwecken, sie zum Heilsbrunnen zu führen, damit sie selber anfangen, mit Freude Wasser zu schöpfen. Kinder spielen schon früh gerne mit und am Wasser, sonst weiß man gar nicht, ob das Kinder sind. Jesus ging hin zur Frau am Jakobsbrunnen und sprach zu ihr heilsame Worte, die sie ins Leben zurückführten und durch sie wieder andere. Und in diesem Zeitalter leben wir. Jesus ging hin. Menschen müssen, oder es gibt Menschen, die sagen, das sind die ganz Frommen, die so reden. Also ihr müsst mir verzeihen, wenn ich ein paar Spitzen drin habe, aber das ist einfach so bei mir. Wenn Menschen, auch Christen, in die Enge getrieben werden, dann sagen sie, nicht alle, aber einige, ich hoffe, dass sie nicht hier sind, Gott braucht uns nicht. Er könnte alles ohne uns tun. Dann sind sie wie aus dem Schneider. Das ist ein verrückter Satz. Stimmt natürlich ein wenig. Fakt ist aber, er will dich und mich gebrauchen. Ihr seid meine Zeugen. Wer euch hört, hört mich. Gott vermahnt durch euch, lasset euch versöhnen mit Gott. Es würde noch andere Stellen geben. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott sie liebt. So erleben wir es auch jetzt wieder im Glaubenskurs. Worte des Lebens, die Menschen Hoffnung geben. Worte der Versöhnung, heilsame Lehre, anwendbar, kraftvoll, befreiend. Wir haben auch schon verschiedene Phasen durchgemacht im jetzigen Glaubenskurs, der bei uns läuft, wo ich mich darin engagiere. 10 Leute, einmal 15 Leute, dann wieder 7 Leute. Einfach so, das ist ganz unterschiedlich, wie sie kommen. Und in dieser Phase des Glaubenskurs ruft mich an einem Freitag ein Mann, den ich nicht kenne. Ob ich Zeit hätte, vorbeizukommen, es brennt. Also nicht das Haus, es ist ein Bauer oder der Bauernhof, sondern in seinem Leben. Er halt es nicht mehr aus. Inzwischen weiß ich, dass er einen Bruder hatte, schon 20 Jahre in Nepal als Missionar ist. Gehe unmittelbar hin. Das war höchste Zeit. Und dann habe ich ihm wieder etwas geschickt, weil ich wusste dann aus diesem ersten Gespräch, wo der Schuh drückt, habe ich ihm einen Vortrag geschickt über Angst aus einem vom Glaubenskurs. Und dann sagte ich, nächstes Mal ist Glaubenskurs, das Thema würde dir gut tun und passen. Er sagt, ich komme sofort mit. Seine Frau kommt gleich mit. Und am letzten Donnerstag waren beide dabei. Also geht hin. Wir produzieren ja so viele Flyers und alles Mögliche und Angebote und dann warten wir. Wir müssen im Leben involviert sein. Wir sind ja ein lebendiger Tempel, ein mobiler Tempel. Gott hatte das so wunderbar eingerichtet und er kommt noch mit durch seinen Geist. Also, das hat mich jetzt enorm aufgestellt. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Nach Vers 10 ist es von ungefähr, dass die ersten Jünger, Apostel von Jesus, die er erwählte, Fischer waren. Nach Hesekiel 47, für die ganz guten Theologen unter uns, das war kein Zufall. In Hesekiel 47 ist von den Fischern schon die Rede. Deshalb waren die ersten Apostel, Petrus und Konsorte, waren Fischer. Das ist die Vision. Seht ihr hier? Nicht, dass sie dann einschlafen und ertrinken im Toten Meer, sondern das ist dann unser Job. Also wir sehen das. Er sagt auch zu den letzten Jüngern vor seiner Wiederkunft, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Netz, das ins Völkermeer geworfen und eingezogen wird. In seinem Namen und im Teamwerk kommen wir voran und kann es und wird es gelingen. Darf der gute Meister auch dich für dieses herrliche Werk einspannen? Das sind so kleine Entdeckungen in der Bibelstudium, dass man plötzlich merkt, Hesekiel, die Fischer mit ihren Netzen werden dort genannt und dann bei der Jünger berufen, sind das Fischer. Das ist genial. Und dann noch hier, seine Kraft bewirkt reichlich Frucht, Vers 12. Fischer und Netze illustrieren Mission und Evangelisation. Allerlei fruchtbare Bäume illustrieren Jüngerschaft und Gemeindebau. Wir werden mit Bäumen verglichen, die ihre Wurzeln an den Wasserbächen hinstrecken und aus der Quelle leben. Diese Vision redet von der Qualität und Quantitätssteigerung. Es gibt nicht nur einmal pro Jahr Früchte, sondern alle Monate genießbar uns zur Speise. Hier bei Hesekiel. Hä? Es ist eine Qualitäts- und Quantitätssteigerung. Machen wir da nie einen Gegensatz. Was wir vom Baum des Lebens ernten, damit können wir uns ernähren. Und wir haben genug, um es ausgehungerten Seelen zu teilen, dass auch sie gesättigt werden. Das Evangelium generiert einen Mehrwert an Lebensqualität. Sonst ist etwas schiefgelaufen. Hauptlebensmittel ist und bleibt das Wort Gottes. Sogar die Blätter dienen zur Arznei. Und da beruhige ich dann wieder ein wenig defensiver aufgestellt sind und behütender leben. Seine Kraft bewirkt reichlich Frucht. Sogar die Blätter. Teeblätter lindern Schmerzen. Im Schatten der Blätter sollen wir vom Stress zur Ruhe finden und relaxen. Das ist ganz aktuelles Evangelium. Durch Gottes Gnadengaben und Charismen sind wir befähigt, den bedürftigen Menschen innerhalb der Gemeinde und außerhalb zu dienen, sie zu verarzen, zu stärken und zu motivieren. So zieht seine Liebe heute noch Kreise und dieser göttliche Segenstrom befruchtet und belebt und heilt Menschen um uns her, dass sie in Verbeziehung mit Gott kommen. Gott will, dass diese Vision von Hesekiel durch uns ins Leben kommt und Gottes neue Welt Gestalt gewinnt. Dazu ermutigt mich Hesekiel ganz neu, und dass ich in der Gegenwart Gottes und in seine Liebe eintauche, mit allem, was ich bin und habe und tue. Alles, was ihr tut in Wort oder Werk, sollen wir im Namen des Herrn tun. Du als Mutter, als Berufsmann, als Pensionär, Das ist die Vision. Alles, was wir tun, in Wort oder Werk, in seinem Namen. Da kommt eine neue Qualität hinein. Und so durch uns Ströme lebendigen Wassers fließen und dabei Menschen heil und lebendig werden. Wie es hier heißt im Vers 9. Und alles soll gesund werden und leben, wo dieser Strom hinkommt. Wo er nicht hinkommt, das sind so Lachen, also es ist nicht die Merkel gemeint mit Lachen, sondern die lachen, da kommt kein Wasserstrom hin, es sind Pfützen. Und wir wollen angeschlossen sein. Ich komme hier zum Amen. Und für die ganz, ich bin ja ganz ein Verfechter, Schrift mit Schrift auszulegen. Jetzt haben wir zusammengefasst, Hesekiel 47 gehört, vor Christus, Jesus in Person Tempel erfüllt, Strom geht weiter. Und wisst, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Jonas Breuer. Wisst ihr, was im letzten Kapitel der Bibel am Anfang steht, Offenbarung 22? Ja, man kann ja nachschauen, aber ich lese das zum Amen. Nehmt die Bilder noch einmal mit, was wir gehört haben in Hesekiel 47, was ich gesagt habe über Jesus. Und jetzt sind wir bereits im neuen Himmel, neue Erde, Offenbarung 22. Jetzt hört ihr einfach unmittelbar diese drei Verse. Und dann kommt das Amen. Offenbarung 22. Und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. Der trug 12-mal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und seine Blätter des Baums dienten zur Heilung, zur Arznei der Völker. Dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen. Amen. Ich hoffe, dass ich euch dienen konnte an diesen Pfingsten 2016, dass wir im Strom drin sind und mit ihm leben.